Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Wir haben heute unseren Kollegen Dr. Torben Niedner bei uns zu Gast und wir haben uns mit ihm ein tolles Thema überlegt.
Das heißt überlegt, das Thema resultiert aus seiner Tätigkeit hier bei uns am Amt. Und zwar ist er unser Experte, wenn es um Trinkwasser geht. Ein Thema, das betrifft uns alle, das nutzen wir täglich. Und da stellt sich für mich berechtigterweise direkt an dich die Frage, was ist denn eigentlich Trinkwasser?
Was Trinkwasser ist? Also Trinkwasser an sich in Deutschland, würde ich sagen, ist alles das Wasser, was bei uns aus der Leitung kommt. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Das Wasser, was aus dem Wasserhahn kommt, das können wir nicht nur nehmen, um uns zu waschen, zu duschen, darin zu baden, Wäsche zu waschen und so weiter, sondern wir können es zum Trinken nehmen. So wie es aus der Leitung kommt, können wir es in Flaschen füllen, in Gläser und können davon trinken. Und das ist nicht überall auf der Welt der Fall.
Das habe ich jetzt mir gerade schon gedacht, wenn du gesagt hast, hier bei uns in Deutschland und ich nehme an, wahrscheinlich auch in weiten Teilen von Europa so. Aber es ist nicht selbstverständlich.
Ganz genau, es ist nicht selbstverständlich und da haben wir ein großes Glück, dass wir ein so gutes Trinkwasser haben in Deutschland, was aus der Leitung kommt, dass wir es einfach so trinken können. Weil in anderen Staaten, klar, Südeuropa, da wird mehr geklort, da hat das Wasser schon einen Chlorgeruch, da rät man dann auch davon ab, das Wasser zu trinken. Und zum Beispiel in Staaten in Afrika, da ist es so, da fließt gar kein Wasser durch Leitungen teilweise. Da müssen die Bewohner, die Anwohner schauen, wie sie ihr Wasser zum Trinken überhaupt herbekommen aus Brunnen, mit Gefäßen transportieren oder Flaschenwasser dann nehmen, da ist es dann ganz schwierig, an gutes Wasser zum Trinken zu kommen.
Okay, das heißt, wenn du sagst, wir können das bedenkenlos trinken, das heißt auch, es ist entsprechend gut untersucht. Ich denke, du hast es bestimmt auch schon mal gehört. Das heißt, das Wasser ist das bestuntersuchte Lebensmittel. Stimmt das dann quasi so?
Genau, also das muss man eine kleine Einschränkung machen. Das Wasser ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel, weil das am bestuntersuchtste Lebensmittel, das hat mal der Mineralwasserverband quasi gefordert, dass das nicht gesagt wird. Deswegen kann man sagen, es ist eines der am besten kontrollierten Lebensmittel und ist sicherlich wirklich gut kontrolliert, weil die Trinkwasserverordnung in Deutschland genau regelt, dass eben die, die das Wasser herstellen, also letztlich quasi die Wasserversorger, die Stadtwerke, da kriegen ja viele auch immer die Wasserrechnung, die versorgen uns mit dem Wasser, die ziehen es aus Tiefbrunnen ab, teilweise aus Seen, die bereiten das Wasser auf und die sind nach Trinkwasserverordnung dazu veranlasst, gewisse Untersuchungen regelmäßig vorzunehmen. Und die Trinkwasserverordnung listet ganz viele Parameter, auf das Wasser untersucht wird. Das bedeutet, das Niveau von der Untersuchung her ist sehr hoch. Und zusätzlich gibt es dann noch die Pflichten des Staates, also wie auch bei uns. Da kommt auch unser Labor ins Spiel, wenn wir von den Gesundheitsämtern dann Proben bekommen. Dann machen wir das im Rahmen der Kontrolle, also stichprobenartig zu schauen, wo ist denn Bedarf, wo muss man näher hinschauen und dann untersuchen wir auch noch. Und all das führt dazu, dass in Deutschland das Wasser gute bis sehr gute Qualität hat.
Ja, das ist schön zu hören. Auf was untersucht ihr dann hier im Labor so? Oder auf was wird ein Wasser generell untersucht? Das ist doch einfach nur eine farblose Flüssigkeit, oder?
Ja, das ist ein guter Punkt. Genau, nicht jedes Wasser ist farblos. Da fängt es schon an. Also ein Wasser kann durchaus auch mal trüb sein. Das kann zum Beispiel nach einem Starkregenereignis der Fall sein, dass Trubstoffe eingewaschen werden, Huminsäuren über die Erde. Dann kann ich auch mal Bakterien drin haben. Auch die können Wasser trüb machen. Also da fängt es schon an. Mhm. Das sind sogenannte Indikatorparameter, die bei den Wasserwerken zum Beispiel auch inline gemessen werden in den Rohren. Also die Trübung, der pH-Wert, stimmt da alles? Auch eine Leitfähigkeit, stimmt mit der Ionenstärke alles? Und dann geht es bei uns im Labor halt auch darum, die Spurenstoffe nachzuweisen. Also zum Beispiel Spurenstoffe, die aus der Desinfektion kommen. Ist richtig desinfiziert worden? Habe ich Produkte drin, die vielleicht für den Körper unangenehm oder gar toxisch sind?
Dann hast du ein Beispiel?
Ja, zum Beispiel das Chlorat. Das ist ein Abbauprodukt vom Chlor oder vor allem vom Hypochlorit. das ich nehme, um Trinkwasser zu desinfizieren. Und wenn Chlorat zu viel in zu hohen Konzentrationen im Wasser ist, dann kann das für uns unangenehm sein, weil es kann die Schilddrüsenfunktion beeinträchtigen. Wenn man das regelmäßig trinkt, kann das langfristig so gesundheitliche Auswirkungen haben. Und deshalb gibt es da auch Grenzwerte in der Trinkwasserverordnung, die sagen, das Wasser darf nur so und so hoch liegen mit dem Chlorat.
Und das untersucht ihr dann natürlich auch?
Das untersuchen wir dann auch, genau.
Ja, ist ja gut. Das ist das eine, aber andererseits, Wasser ist ja natürlich auch, zeichnet sich aus, dass, glaube du sagst, Spurenelemente drin sind. Mhm. Das heißt, da muss auch was drin sein oder was ein Wasser dann zu einem guten Wasser macht eventuell. Also
ja, genau,
zum Beispiel, das, keine Ahnung, ich denke immer, die Mineralwässer schreiben wir drauf, reich an Kalzium und solchen Geschichten.
Ja, genau. Da würden wir jetzt eher von Mengenelementen sprechen sogar, weil da relativ viel sogar drin sein kann und auch darf. Also das Gute im Wasser, das ist das Kalzium und das Magnesium und es soll da auch drin sein. Und in Baden-Württemberg haben wir die gute Situation, das Wasser aus dem Bodensee und auch das Wasser von der Donau, von der Schwäbischen Alb, vom Karst, das hat relativ viel Kalzium und Magnesium. Und diese Elemente, die tun unserem Körper gut. Ja, wir alle kennen das, Osteoporose, Zusammenhang zu Kalziumaufnahme und so weiter. Natürlich kann ich über Lebensmittel einen Teil abdecken, aber auch übers Trinken kann man da einen Teil abdecken. Und da sieht es bei uns ganz gut aus. Und diese Stoffe möchte ich auch im Wasser haben. Und dann gibt es andere Stoffe, die Spurenelemente. Da gibt es ein paar gute, aber es gibt auch ein paar schlechte. Denk mal an Blei, an Zink, das vielleicht noch gut ist, aber dann auch an Kupfer, was schädlich sein kann. Solche Sachen können auch in Wasser vorkommen. Nicht unbedingt von der Quelle her oder von der geogenen Herkunft, sondern mehr von den Leitungen.
Ich wollte gerade sagen, wir haben doch Kupferleitungen, oder? In unseren Häusern mitunter.
Genau. Kupfer ist der Standard. Also Kupfer ist eigentlich seit 200 Jahren gut und gängig. Und es ist eigentlich in vielen Bereichen der Wasserversorgung immer noch der Optimalfall, wenn das Wasser hart genug ist und vom pH-Wert sich eignet. In unseren Regionen in Baden-Württemberg ist das meist der Fall. Da ist Kupfer eine gute Wahl. Da bildet sich innen, je nach Wasser, eine kleine Kalkschicht. Die schützt sozusagen das Wasser, das darin fließt, vor dem Material an sich, weil das Kupfer will ich nicht im Wasser haben.
Okay, ich habe hier gerade mal so ein Kupferrohr drin. Das heißt, das Rohr kleidet sich innen mit einer kleinen Kalkschicht aus. Die Kalkschicht, die ich auf meiner Spüle in der Küche nicht haben mag, ist hier in dem Fall ein gutes Zeichen, dass mir kein Kupfer aus den Leitungen rausgelöst wird.
Ganz genau, so ist es. Das ist genau. Viele wollen ja eigentlich gar keine Wasserflecken, keine Kalkflecken an der Dusche oder im Spülbecken und so und sagen dann, Mensch, da mache ich was dagegen, da baue ich mir jetzt eine Enthärtungsanlage ein zu Hause, weil ich kriege vom Wasserversorger so hartes Wasser, das möchte ich nicht. Und da fängt der Spaß schon an. Was mache ich da eigentlich? Da hole ich ja eigentlich die guten Sachen aus dem Wasser raus. Also das Kalzium, was unserem Körper gut tut, das befördere ich letztlich in den Müll.
Okay.
Und zusätzlich, wie du sagst, ist es so, dass diese Schutzschicht, die da in der Kupferleitung sich bildet, auch nicht mehr so stark ist. Ja, und es kann dann zum Beispiel auch dazu führen, dass ich nachher, wenn ich am Wasserhahn Wasser abfülle, mehr Kupfer im Wasser habe.
Ja, nee, das ist nicht so schön.
Nee,
ja, klar. Jetzt hast du hier aber noch ein anderes Rohr mitgebracht.
Ja, genau.
Ich beschreibe es kurz. Das ist eigentlich, ich glaube, das ist ein Stahlrohr, aber wenn man das aufgesägt und wenn ich da reinschaue, dann ist es eben rot. Ausgeblümt, eine riesige Oberfläche und sieht nicht besonders appetitlich aus, Anne.
Ja, sehr rotbraun, dreckig, sehr gewölbt innen.
Was hat es damit auf sich?
Das ist ein klassisches verzinktes Stahlrohr. Also sowieso, du gesagt hast, es sieht stählern aus außen, das sieht man auch.
Ja.
Und dazu ist es so, dass dieses Rohr innen irgendwann mal im Rahmen der Herstellung beschichtet wurde mit einer Zinkschicht. Das hat man dafür gemacht, dass das Wasser nicht so stark in Kontakt mit diesem Rohstahl kommt, mit dem Eisen. Weil wenn Wasser mit Eisen in Kontakt kommt, auch mit gewissen Stellen, dann gibt es Korrosion. Das kennen wir alle vom Auto. Irgendwann ist das Ding durch. Genauso ist es bei der Wasserleitung. Das Ding kann auch irgendwann durch sein. Dann kommt es zum Wasserschaden.
Ja,
um sowas zu vermeiden, durchgerostet. Um sowas zu vermeiden, hat man eine Zinkschicht drauf gemacht. Das Problem ist, gerade im Warmwasserbereich, dass das Wasser diese Zinkschicht löst. Und auch im Kaltwasser findet es über die Jahre hinweg statt. Und irgendwann wird diese Zinkschicht sehr dünn und irgendwann ist sie weg. Und dann habe ich eben solche Effekte, wie in dem Rohr, das du gezeigt hast, dass da Rost entsteht, dass da richtige Ausblühungen entstehen. Das kann sogar so weit gehen, dass der Rost in das Rohr reinwächst und es zusetzt, also dass gar kein Wasser mehr durchfließt. Es kann halt aber auch dazu führen, dass das Rohr immer instabiler wird und irgendwann reißt.
Okay.
Und Was wir alle sehen von dem ganzen Spaß ist dann, wenn wir nach dem Urlaub wieder nach Hause kommen und den Wasserhahn aufmachen, kommt da kein klares Wasser mehr raus, sondern eben trübes, bräunliches Wasser.
Und das dann aber auch wieder weggeht wahrscheinlich.
Das dann wieder weggeht. Deswegen ist auch die Empfehlung quasi nach dem Urlaub, sollte man tunlichst wirklich alle Leitungen gut spülen. Im Idealfall auch mehrfach, bevor man dann weiter Wasser trinkt, um die Hausinstallation wieder durchzuspülen und damit das Wasser eben wieder frisch ist.
So, jetzt mal angenommen, ich habe so eine rostige Leitung und das Wasser kommt da klar an, sauber von den Wasserwerken, keine Probleme. Ich lasse es durch diese rostige Leitung. Habe ich dann jetzt auf einmal als Verbraucher ein Problem? Ist es ungesund? Oder also, ist es jetzt mehr oder weniger halt nicht besonders appetitlich?
Sagen wir mal so, in erster Linie würde es dir nicht schmecken. Also wenn du davon 2 Liter trinkst, was ja die Vorgabe eigentlich ist, was wir täglich trinken sollten, dann ja, Respekt. Also wenn das richtig rostig ist, dann schmeckt das und das trinkt man dann eigentlich nicht mehr. Das ist mal das eine. Das andere ist aber, klar ist, aus diesem Rohr kommen Metalle raus. Und das eine ist das Eisen, was wir schmecken, das auch in Form des Rostes dann eben die rötliche Färbung macht, die rotbraune Färbung. Und das andere sind aber andere Stoffe, Elemente, die da auch noch drin sind. Und das betrifft das Zink als Schutzschicht. Zink ist für unseren Körper aber gut, ein gutes Spurenelement, also das ist auch nicht kritisch, aber es betrifft zum Beispiel auch Blei. Und es kommt daher, dass diese verzinkten Stahlrohre in der Herstellung, das war in den 80er, auch 90er Jahren sehr weit verbreitet, so produziert wurden, dass man da Blei mit verwendet hat für die Legierung, für den Stahl. Und deswegen sind auch in diesen verzinkten Stählen oftmals Blei, nicht in allen, aber oftmals Bleigehalte drin. Und es kann sich auch ins Wasser übertragen. Und wie wir alle wissen, Blei ist wirklich ein Problem. Das ist schädlich.
Gut, ja.
Das betrifft uns direkt und das wollen wir auf keinen Fall im Wasser.
Okay, jetzt hast du noch ein Rohr mitgebracht.
Ja, genau.
Und das ist eigentlich auch so ein Rohr, wie gerade beschrieben, so ein verzinktes Stahlrohr. Nur das ist jetzt innen nicht mehr rot, sondern da ist irgend so eine Art, ich sag mal,
türkisener,
farbener Kunststoff, der aber im Endeffekt genauso ausgeblüht und unschön ausschaut wie das verrostete Rohr. Was ist das jetzt?
Genau, das ich nehme es auch nochmal. Das ist eine letztlich Beschichtung von einem Rohr. Ja, also man kann natürlich solche Rohre austauschen. Wenn die jetzt korrodiert sind oder nicht mehr frisch sind, dann kann man sagen, ich reiße die Rohre alle raus und mache das neu. Oder, und da kamen Ingenieure vor 30 Jahren circa auf die Idee, man kann solche Rohre beschichten. Und ja, das ist letztlich diese grüne Schicht da drauf, ist ein Epoxidharz. Das kennen wir vielleicht von so Garagenböden oder Beschichtungen auf Küchenarbeitsplatten unter Umständen.
Das ist jetzt in den Wasserleitungen teilweise.
Und das ist jetzt in der Wasserleitung drin. Das ist letztlich ein Kunststoff. Ein Epoxidharz ist ein Kunststoff, eigentlich aus 2 Komponenten, Bisphenol A und Epichlorhydrin. Die vernetzen miteinander und bilden dann eine Schicht. Und da hat man solche Leitungen mit Epoxidharz beschichtet, weil man gedacht hat, man hat dann einen Kunststoff, der gleitet die Leitung von innen aus und dann habe ich eine saubere Oberfläche, wo wieder frisches Trinkwasser durchfließen kann. Ich habe dann keinen Rost mehr im Wasser. Das Wasser, das da durchfließt, ist dann wirklich wunderbar. Und das war eine gute Idee, aber über die Jahre hat sich gezeigt, es funktioniert nicht. Es funktioniert vielleicht im Labormaßstab oder bei großen Leitungen mit großen Rohrdurchmessern. Da kriege ich eine schöne Schicht, eine schöne Beschichtung auf der Leitung hin. Aber bei kleinen Rohren und solche Rohren in Hausinstallationen, bei uns zu Hause überall in den Wänden, die haben ja meist nur Rohrdurchmesser von 1 Zentimeter, maximal 3 Zentimeter. Da kriege ich das über die ganzen Kurven, über die Leitungsführung gar nicht so richtig gut vernetzt oder benetzt mit diesem Kunststoff. Und das führt letztlich dazu, dass diese Schicht über die Jahre hinweg porös ist, die quillt auf, da werden auch Stoffe wieder rausgelöst aus dieser Schicht und letztlich zersetzt diese Schicht sich dann und es gehen auch Stoffe von dem Kunststoff ins Wasser über.
Okay, von was reden wir denn da?
Da reden wir unter anderem vom Bisphenol A und das Bisphenol A ist eine Komponente von diesem Harz und ist ganz und gar nicht gut für unseren Körper. Das hat man irgendwann auch mal für den Kunststoff Polycarbonat für Säuglingsflaschen genommen, für solche Nuckelflaschen. Und da wurde das schon vor 15 Jahren verboten. Es darf in diesen Nuckelflaschen gar nicht mehr dieser Kunststoff verwendet werden, weil es eben gerade für Säuglinge oder auch für heranwachsende Menschen ein riesengroßes gesundheitliches Problem darstellt, aber auch für die Allgemeinbevölkerung.
Leitungen haben.
Genau. Und wir haben da auch Untersuchungen gemacht in betroffenen Häusern. Und man kann wirklich sagen, durch die Bank, Häuser, die mit diesem Verfahren saniert sind, mit diesem Epoxidverfahren, die weisen irgendwann auch Gehalte von Bisphenol A im Wasser auf, das darin fließt. Vorwiegend ist das ein Problem bei Warmwasser, weil Warmwasser eben Stoffe viel besser aus Materialien löst, wie das kaltes Wasser tut. Ja, und zusätzlich, sage ich mal, zu diesem Fall Bisphenol A, haben wir in den Häusern auch festgestellt, dass dort Legionellen-Kontaminationen
vermehrt sind. Wahrscheinlich, weil ich glaube, Legionellen hat man eigentlich immer, aber häufig oder können häufig auftreten und sowas dann vermehrt.
Genau, gegen Legionellen geht man mit einer Chlorung zum Beispiel vor, dass eine Chlorung gemacht wird, um die Legionellen zu töten. Aber es ist richtig, in vielen Warmwasserleitungen tauchen auch Legionellen auf. Gerade dann, wenn die Warmwassertemperaturen nicht entsprechend den Vorgaben sind, also sprich 60 Grad und mehr, sondern geringer. Aber in diesen Häusern über diese poröse Oberfläche von dieser Epoxidharzschicht über gewisse Kavitäten, ihr seht es auch in diesem Rohrstück, das ich mitgebracht habe, da sind wie so Einschlüsse und Risse in dem Harz. Und genau da gehen die Bakterien rein, die fühlen sich da wohl. Da ist es auch nicht mehr ganz so warm in den Bereichen. Da können die sich vermehren, da wollen die sich dann auch vermehren. Bei 40, 45 Grad, das ist optimal für die Legionellen. Ja? Und da sagen die, hier fühle ich mich wohl. Und dann kommt es zu explosionsartigen Vermehrungen in den Häusern. Und das haben wir da auch festgestellt.
Okay. Das heißt, wenn ich sowas habe, bleibt eigentlich fast nur noch als Maßnahme über rausreißen, neu machen, oder?
Ganz genau. Da wird es teuer. Also die vermeintlich günstige Sanierung, sage ich mal, wenn ich das alte Material nochmal beschichtet habe, die kommt mich irgendwann teuer zu stehen. So ist meine Auffassung. Und letztlich die einzige gute Lösung ist wirklich eine Komplettsanierung. Das heißt, Wände auf, Rohre raus und neue Rohre rein.
Gibt es dafür eigentlich eine Vorschrift, wie oft oder wann ich diese Rohre tauschen sollte?
Also man ist jetzt nicht verpflichtet, das nach einer gewissen Zeit zu tauschen. Das gibt es nicht, aber es gibt natürlich technische Regeln. Der DVGW, Deutscher Verein für Gas- und Wasserfach, hat sowas zum Beispiel rausgegeben. Die sagen, alle 50 Jahre sollte man das eigentlich tauschen, 40 bis 50 Jahre. Das gilt zum Beispiel auch für das öffentliche Trinkwassernetz. Also es gilt nicht nur für unsere Häuser, sondern auch für Transportleitungen, Leitungen in den Straßen und so weiter. Da gibt es leichte Varianzen in den Jahren, aber nach einer gewissen Zeit sollte man diese Leitung tauschen. Und die Maßgabe auch für die öffentlichen Netze ist zum Beispiel so, dass es heißt, jedes Jahr sollten 2% des Netzes saniert werden, also erneuert werden letztlich. Und es bedeutet, nach 50 Jahren, wenn ich das mal hochrechne, wäre ich komplett durch. Und das sind auch wieder diese 50 Jahre, die da im Raum stehen. Und das gilt auch für unsere Häuser. Also wenn man 50 Jahre alte Trinkwasserleitung in einem Haus hat, dann kann das weitere 30 Jahre gut gehen und es passiert nichts. Es kommt immer noch schönes, gutes Wasser. Bei Kupfer zum Beispiel, bei Kupferleitungen kann sowas gut gehen. Es kann halt aber auch sein, dass man mal zum Lochfraß kommt und dann habe ich einen Wasserschaden mitten in der Wand. Dann wird irgendeine Wand nass und dann muss ich trotzdem sanieren.
Okay, das hört sich ja nach einer Herausforderung an, aber ich habe einmal das Wasser, was irgendwie in diesem öffentlichen Netz ist, so habe ich das verstanden, und einmal das Wasser, was ich quasi bei mir aus dem Wasserhahn rauslasse, und das können mitunter zwei Paar Schuhe dann sein.
Ganz genau, das kommt drauf an. Das Wasser im öffentlichen Netz, das hat in Deutschland, so hatte ich es vorhin gesagt, gute bis sehr gute Qualität. Spannend wird es, wenn es ins Haus geht. Ja, am Übergabepunkt, das ist meistens die Wasseruhr. Da geht das Wasser vom Netzversorger quasi in unser eigenes Haus. Und dann geht der Spaß los, weil dann kommt es drauf an, wie alt sind die Leitungen, welches Material ist da verbaut, wie warm ist das Wasser, das ich da durchführe. All solche Faktoren können dazu führen, dass Wasser sich verändert. Und das sehen wir auch. Wir haben ja auch manchmal Proben aus Hausinstallationen, die wir untersuchen. Und da kann es schon mal sein, dass da erhöhte Schwermetallgehalte drin sind. Stichwort Blei, Kupfer oder auch Nickel. Nickel kommt zum Beispiel hauptsächlich von Armaturen. Ja, also auch hier kann es Effekte geben. Und nickelsensitive Personen zum Beispiel, die können davon schon betroffen sein. Aber das ist so, wie du sagst, das Wasser, was im Haus fließt, das muss nicht unbedingt so gut sein wie das, was im Ortsnetz ist. Und um dem Abhilfe zu schaffen, ist eigentlich so eine Maßgabe und auch die Empfehlung für all diejenigen, die viel Trinkwasser aus der Leitung trinken.
Ja, ich zum Beispiel.
Und ich auch.
Dieses Wasser sollte man immer nur kalt verwenden, also kaltes Wasser. Man sollte aus der Leitung kein warmes Wasser entnehmen, sondern immer nur kaltes Wasser.
zu Zwecken des Trinkens und des Essenszubereitung oder sowas?
Zu Zwecken des Trinkens, ganz genau. Und zum Trinken gehört im Übrigen nicht nur, dass ich mir Wasser in Flaschen abfülle und das dann trinke, sondern zum Beispiel auch Wasser für den Wasserkocher. Denken wir an Kaffee, Tee, auch Säuglingsnahrung ist ein ganz großes Thema. Auch hier sollte man kein warmes Wasser verwenden, weil im warmen Wasser im Haus einfach viel mehr Stoffe aus den Leitungen ausgewaschen werden. Das Wasser zirkuliert unter Umständen noch im Haus. Das kalte Wasser hingegen, wenn ich da ein gewisses Volumen ablaufen lasse vom Hahn, dann habe ich immer frisches, klares Wasser, das auch kalt ist. So spüre ich das schon. Das kommt sozusagen vom Ortsnetz immer frisch nach. Und das kalte Wasser ist dafür viel besser. Und genauso wie du sagst, Wasserkonsum ist nicht nur Trinken, Kaffee kochen und so weiter, sondern ist auch Lebensmittel zubereiten. Also im Zweifel ist es auch, wie koche ich meine Nudeln, was gebe ich in die Suppe rein für ein Wasser, wie setze ich meine Fleischbrühe auf. Das sind jetzt vielleicht nicht die Riesenmengen, aber ich sag mal, Übung macht den Meister. Ich habe das selbst mal festgestellt, ich habe selbst auch mal Warmwasser in den Wasserkocher.
Weil ja, es einfach geht in einfach der schneller.
Studentenzeit. Ja, ich bin jetzt schon ein bisschen tatsächlich auch ja, überrascht, weil ja, es geht viel schneller, wenn ich den Topf mit Nudelwasser einfach schon heiß aus dem Wasserhahn nehme, dann brauche ich auf dem Herd weniger lang. Genau. Aber da sagst du jetzt ganz klar, das sollte man eigentlich nicht tun.
Das sollte man nicht tun. Also optimalerweise immer kaltes Wasser verwenden, dann ist man auf der sicheren Seite. Und ich sage mal auch so, wenn man den Wasserhahn aufmacht, vor allem morgens, nach einer Nacht, da steht das kalte Wasser dann die ganze Nacht in der Leitung. Da sollte man darauf achten, dass man dieses Wasser erstmal kurz ablaufen lässt. Also ich empfehle immer, erst duschen, dann trinken.
Ja, plausibel, dann ist schon mal Wasser durch die Leitung.
Oder man sagt, wir gehen zuerst aufs Klo. Da läuft dann auch schon mal ein gewisses Volumen an Wasser durch. Und erst dann, wenn ich damit fertig bin, sollte ich morgens die Trinkflaschen abfüllen.
Ja, also irgendwie so sorglos, wie man mit dem Wasser umgeht, irgendwie steckt schon ein bisschen was dahinter. Habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also man muss vielleicht sagen, das kann auch anders sein. Es gibt auch viele, viele Häuser, bei denen ist alles in Ordnung. Bei denen kann ich auch das Wasser, das in der Leitung steht, noch trinken. Sicher kommt es auf das Alter der Hausinstallation an, das Alter der Rohre und unter Umständen das Nutzungsverhalten der Bewohner. Ich will das nicht über einen Kamm scheren, aber ich sage mal so, wenn man diese Maßgabe befolgt, kaltes Wasser trinken, für Kaffee, Tee kochen, verwenden, dann ist man einfach auf der sicheren Seite.
Viele Bekannte, die ich kenne, benutzen so einen Wasserfilter. Bringt das was?
Also einen Wasserfilter kann man zum Beispiel einbauen oder man kann den auch verwenden, um in eine Karaffe Wasser durchlaufen zu lassen. Da gibt es durchaus Unterschiede. Alle Filter dienen dazu, letztlich schädliche Substanzen rauszufiltern aus dem Wasser. Und das können zum Beispiel Schwermetalle sein, wie Blei. Es können aber auch dann anthropogene Substanzen sein, zum Beispiel von Pflanzenschutzmitteln, Metabolite oder sowas, die einfach an gewisse Medien binden, an den Filter binden und dann nicht mehr im Wasser sind. Wie viel das bringt, ist immer die Frage, weil diese Filter halten nicht nur die schädlichen Substanzen fest, das können sie tun, sondern sie halten auch gute Substanzen fest. Und das kann auch das Calcium und das Magnesium betreffen, die zum Beispiel dann in ihren Konzentrationen gesenkt werden. Das heißt, wenn ich so ein Wasser filter, habe ich letztlich unter Umständen weniger von diesen guten Stoffen drin. Und deswegen ist es immer so zweischneidig. Das kann zum Beispiel sein, dass wenn ich ein ganz, ganz altes Haus habe, das ist bei uns in Baden-Württemberg eher weniger der Fall, aber in Berlin, da gibt es zum Beispiel noch Häuser, die einzelne Bleileitungen haben. Und da kann sowas schon sinnvoll sein, wenn ich schon weiß, ich habe da giftige Substanzen drin, dass ich sowas zusätzlich noch filter. Wichtig ist in dem Zusammenhang, diese Filter dann auch immer auszutauschen. Das vergessen viele. Ja, ich mache da mal einen Filter rein, gerade wenn die fest verbaut sind. Aber auch bei solchen Karaffen, ja, man muss die nach einer gewissen Zeit auch wechseln. Ja. Also auch hier einmal Filter rein gut ist, das ist nicht, sondern da muss man auch hinterher sein. Also ich würde mal sagen, für die normale Wasserversorgung in Baden-Württemberg, das Wasser ist so gut, dass solche Filter eigentlich nicht nötig sind.
Und ich schleppe mir dann durch den Filter eventuell noch was Zusätzliches ein. Also
ganz genau, das ist der Punkt. Also wenn ich gerade solche Wartungsintervalle nicht richtig beachte, da können auch Bakterien wachsen in so einem Filter. Auch wenn es ein bisschen wärmer ist, fühlen die sich wohl. Irgendwann muss ich aufs Klo, dann merke ich das. Na, dann ist mal wieder Zeit, einen Filter zu tauschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt Noroviren oder sonstige ganz kritische Durchfallerreger mir hochzüchte. Das ist weniger der Fall.
Aber du sagtest auch, es können irgendwelche, irgendwie, du sagtest Pflanzenschutzmittel, Metabolite, rausgefiltert werden? Ist es denn grundsätzlich notwendig, wenn wir unser Wasser, ich meine, das ist draußen, das ist quasi Teil der Umwelt. Ist es mittlerweile auch so, dass wir da auch im Trinkwasser, was wir haben, solche Umweltkontaminanten finden?
Leider ja. Leider ja, wir finden solche Umweltkontaminanten, auch das ganze Spektrum der anthropogenen Stoffe, um es mal so zu sagen, sprich angefangen vom Pflanzenschutz, dass dort Pestizidmetabolite, meistens sind es nicht die Wirkstoffe selbst, sondern die Wirkstoffe werden metabolisiert von den Pflanzen oder der Erde und gehen dann ins Grundwasser. Die finde ich dann irgendwann im Grundwasservorkommen unter Umständen wieder. Aber es geht auch weiter zu pharmakologischen Wirkstoffen. Denk mal ans Diclofenac oder ans Ibuprofen, Gabapentin, Schmerzmittel, dass solche, die über den Urin ausgeschieden werden, nicht alle in der Kläranlage aufgefangen werden und dann auch letztlich ins Grundwasser und auch ins Trinkwasser kommen. In Spuren, das ist die gute Botschaft, meistens sind es nur Spuren, aber wir sehen da Effekte. Anderes Beispiel sind Süßstoffe. Ja, die in gewissen Erfrischungsgetränken drin sind, Lebensmittel, Saccharin, Acesulfam K, solche Sachen, die finden wir dann auch irgendwann im Grundwasser und auch teilweise im Trinkwasser. Und ja, sage ich mal, der Zustand verschlimmert sich aktuell. Und das muss uns allen bewusst sein, wir finden immer mehr Stoffe, die wir herstellen, die wir produzieren, auch im Grundwasser und auch im Trinkwasser. Es gab auch diesen Kontaminationsfall in Rastatt, Baden-Baden, Mannheim, wo eben über den Kompost große Mengen an sogenannten perfluorierten Substanzen ausgebracht wurden, die sogenannten PFAS oder auch PFC genannt. Und die sind da im Boden und die lassen sich da auch kaum mehr rauskriegen. Letztlich ist die einzige Möglichkeit, um diese Substanzen aus dem Trinkwasser fernzuhalten, das Wasser über Aktivkohle zu geben und noch über andere Verfahren diese Stoffe loszuwerden. Weil diese Stoffe, die sind so persistent, dass sie sich in der Umwelt gar nicht mehr abbauen. Das sind sogenannte Ewigkeitschemikalien, ja, und die werde ich auch nicht mehr los. Und dieser Zustand, der verschlimmert sich schon aktuell. Ein ganz aktuelles Beispiel ist vielleicht die sogenannte Stoffgruppe der Benzotriazole.
Oh Gott, was ist das?
Ja, Benzotriazole, die wurden lange für die Metallindustrie verwendet, um Metalle korrosionsstabil zu machen. Ja, da sind wir wieder bei den Leitungen von vorher. Auch wenn ein Edelstahl korrosionsstabil wirkt, manchmal brauche ich auch hier noch ein Mittel, das mir die Wirkung noch erhält. Und genauso ist es nicht nur in der Metallindustrie, sondern auch bei uns zu Hause.
Wo denn das, bitteschön?
Und da sind die Benzotriazole in einem Produkt drin, die Geschirrspülmittel. Denk mal an unseren Geschirrspüler. Damit er das packt, habe ich da Korrosionsschutzmittel drin. Die gehen dann fröhlich mit dem Abwasser raus und irgendwann ist die Kläranlage da und manche Kläranlagen holen da was raus und manche nicht. Und dann geht es irgendwann ins Grundwasser und unter Umständen auch noch ins Trinkwasser.
So schließt sich dann wieder der Kreis. Ja, keine schönen Aussichten, aber für mich tatsächlich, dass ich diese Stoffe in der Trinkwasseraufbereitung noch rausgeholt bekomme, ist für mich immerhin noch so ein kleines positives Strohhalmchen. Ich denke an, das ist wahrscheinlich auch mit Kosten verbunden generell und 100% sicher ist es auch nicht.
Richtig, es ist mit Kosten verbunden und darüber müssen wir auch uns auch im Klaren drüber werden. Das Trinkwasser in Deutschland wird die nächsten Jahre oder Jahrzehnte vermutlich kontinuierlich teurer werden. Man hat diese anthropogenen Substanzen, die rausgefiltert werden. Das betrifft nicht nur die Wasseraufbereitung, zum Beispiel bei der Bodenseewasserversorgung oder der Landeswasserversorgung, die ganz Großen, die da sehr viel machen, um uns wirklich einwandfreies Trinkwasser abzugeben, sondern es betrifft auch die Kläranlagen. Da wird eine zusätzliche Reinigungsstufe eingebaut, oftmals, dass man da Aktivkohle einsetzt oder andere Verfahren, um auch solche Abwassersubstanzen, sage ich mal, loszuwerden, um das Grundwasser eben nicht zusätzlich zu belasten. Und all das sorgt dafür, dass diese Preise für unser Wasser vermutlich die nächsten Jahre steigen.
Okay. Ja, zum Wasser fällt mir tatsächlich nur ein, wir haben jetzt immer von Trinkwasser geredet, aber es gibt ja, glaube ich, auch diese Mineralwässer, das ist das, was man im Supermarkt kaufen kann. Gibt es da einen Unterschied dazwischen oder ist es dasselbe?
Es ist nicht dasselbe, es ist auch Wasser. Mineralwasser ist auch Wasser. Das Mineralwasser ist ein bisschen speziell, weil das Mineralwasser ganz oft aus Vorkommen gefördert wird, die abgekapselt sind. Da können unterirdisch so geogene Blasen vorliegen, wo ein gewisses Vorkommen an Wasser über die Urzeiten eingeschlossen ist und dieses Wasser wird dann gefördert. Und Mineralwasser hat meistens oder oftmals die Eigenschaft, dass es sehr viel an Mengenelementen, an Calcium, an Magnesium hat. Die guten Sachen, die sind da sehr viel drin und es hat eine ursprüngliche Reinheit. Damit ist Mineralwasser charakterisiert und es sorgt dafür, dass diese anthropogenen Einflüsse, wie wir sie teilweise im Trinkwasser sehen, reduziert sind. Und dagegen ist das Trinkwasser oftmals charakterisiert durch einen etwas geringeren Mineralstoffgehalt, ganz einfach, weil es nicht so lange auf der Reise ist zwischen Gesteinsschichten. Denk mal an das Bodenseewasser, das kommt über den Rhein und die Tiroler Ache hauptsächlich rein in den Bodensee. Das hat natürlich eine gewisse Reise übers Gebirge hinter sich, aber ein Wasser, das ich aus hunderten Meter Tiefe pumpe, das über die Urzeit geprägt ist, das hat unter Umständen deutlich mehr Mineralstoffe wie ein Trinkwasser.
Herr Torben, vielen Dank. Wir haben heute richtig viel über Wasser gelernt. Ich persönlich war ziemlich sorglos, dachte, das ist halt Wasser, aber dass da so viel dahinter steckt, nicht immer bewusst. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken.
Ja, mir geht's genauso. Ich habe auch immer, um Zeit zu sparen, schnell mal das heiße Wasser benutzt zum Nudel aufsetzen. Ja, vielen Dank für den Tipp.
Ja, ich bedanke mich auch bei euch. Hat mir Spaß gemacht, euch mehr über Trinkwasser zu erzählen. Und vielleicht, ja, als Kernbotschaft, als Tipp für alle. Mir wäre es wichtig, ein paar Regeln zum Trinkwassertrinken zu beachten. Und dazu gehört für mich vorwiegend, dass wir kein Warmwasser trinken. Verwendet kein warmes Wasser für die Trinkflaschen, morgens für den Kaffee, für den Tee, auch um Nudeln zu kochen, sondern nehmt immer kaltes Wasser aus euren Armaturen. Das ist ganz wichtig, wenn man sich das antrainiert, ist man einfach auf der sicheren Seite. Und das kalte Wasser ist immer viel besser wie das warme Wasser, das uns um Haus rumfließt. Und nur weil ich der Meinung bin, ich spare dadurch Energie. Ich muss sagen, aus der Vergangenheit, ich habe mich selbst ertappt, wie ich das gemacht habe. Warmes Wasser in den Wasserkocher, das geht schneller, damit spare ich Strom. Man tut sich langfristig keinen Gefallen und deswegen ist es mir einfach ganz wichtig, kein warmes Wasser zum Trinken herzunehmen.
Super, vielen Dank, Torben.
Gerne.
Bis vielleicht zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.